Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen. Die wissen alles.
Tun sie nicht. Mami, was ist passiert, dass du so traurig bist?
Hier existiert nur eine Zeit. Die Zukunft gibt es nicht. Und Vergangenheit und Gegenwart sind dasselbe. Diana, die werden sich nie ändern. Du musst dich ändern.
Und das will sie tun. Einen großen Schritt gehen wir sie in diesem Film Spencer. Das ist die Lebensgeschichte oder zumindest ein ganz wichtiger Ausschnitt aus dem Leben von Lady Diana. Ein Film, der übrigens größtenteils in Deutschland gedreht wurde, so eine deutsche Koproduktion. Über diesen Film werden wir reden und dann schließt sich komischerweise ein Kreis, rede ich mit dem Regisseur Christian Schwocho, der wiederum jetzt gerade in London ist und dort neue Folgen dreht von The Crown. The Crown geht es ja auch um die königliche Familie, allerdings in ganz anderer Weise als in diesem Spielfilm Spencer. Und ich werde mit ihm auch nicht wirklich reden über The Crown. Das machen wir dann, wenn die neuen Folgen endlich da sind. Warte ich schon sehr drauf. Sondern wir werden reden über sein großes Geschichtsdrama auf Netflix zu sehen und im Kino München im Angesicht des Krieges. Die Geschichte des Münchner Abkommens von 1938. Also heute sehr viel Geschichte, sehr viele historische Persönlichkeiten, aber nicht nur. Wir haben auch viele andere Angebote für Sie. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. In dem Film Spencer von Pablo Larraín, also berühmter chilenischer Regisseur, lernen wir Lady Di von einer ganz anderen Seite kennen. Es ist ein ganz wichtiger Abschnitt ihres Lebens, der da beschrieben wird, also ganz konzentriert auch dieser Abschnitt. Darüber werden wir gleich reden, also was das für eine Situation ist. Der Film heißt auch nicht Lady Di und ist auch nicht so ein klassisches Biopic, sondern er heißt so, wie sie auch wirklich hieß, nämlich Spencer. Und damit erstmal hallo, liebe Katja Nicodemus, grüß dich.
Hallo, lieber Knut.
Du hast den Film auch in Venedig gesehen, wo er gelaufen ist und wo übrigens die Hauptdarstellerin Kristen Stewart lange Zeit auch galt als mögliche Favoritin dann für den Darstellerinnenpreis, hat sie nicht bekommen, aber sie hat einen tiefen Eindruck hinterlassen in einem Film, der übrigens ganz überraschend beginnt. Also das ist ja ganz komisch, dass man da nicht so eine royale Situation sieht, sondern Militärjeeps, die da rumfahren. Am Anfang dachte ich auch, bist du jetzt überhaupt im richtigen Film, hast du dich geirrt, aber es ist wirklich der Film über Lady Di.
Ja, das ist eigentlich eine kluge Irreführung, denn tatsächlich beginnt der Film wirklich wie eine militärische Operation. Denn diese Jeeps, die fahren ja vor einem Schloss vor und Soldaten entladen ja metallene Munitionskisten und tragen sie in die Küche des Anwesens. Und in den Kisten, da befinden sich aber dann Lebensmittel und anderem Hummer. Und was hier eben so generalstabsmäßig vorbereitet wird, ist eben das Weihnachtsfest der königlichen Familie auf Schloss Sandringham. Und parallel dazu sehen wir eben Kristen Stewart in der Rolle der Lady Di im Porsche durch die englische Landschaft kurven. Und ihre Bewegung ist das ganze Gegenteil eben dieser zielführenden Operation, denn sie dreht und wendet. Sie hält schließlich vor einem Café, geht rein und sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich mich hier befinde. Und das könnte eigentlich auch das Motto dieses Films über sie sein.
Sie ist also in diesem Film eine junge Frau, die sich entscheidet, einen wirklich wichtigen Schritt zu gehen. Also das ist ja diese Lebenssituation, die ja ausgewählt wurde und wodurch man auch ganz gut entwickeln kann, was übrigens ein wichtiges Thema ist für Pablo Larraín. Denken wir an diesen Film, den er gemacht hat, den ich auch hervorragend fand, über Jackie Kennedy. Also eine junge Frau in einer Situation, die sie kaum beherrschen kann, also wenn man so will, im System der Macht.
Ja, das ist sozusagen ein Wendepunkt auch ihres Lebens. Ne? Ich glaube, wir befinden uns im Jahr 1992 oder 91. Diana ist seit ungefähr 10 Jahren mit Charles verheiratet. Die Ehe ist erstarrt, aus den vielen Gründen, die ja weltberühmt wurden. Ja. Ja, und Pablo Larraíns Film, der erkundet ja oder entwickelt nun eine Art, kann man sagen, cineastische These zu dieser Erstarrung. Er zeigt nämlich die königliche Familie als einen kleinen, kann man sagen, gefühlsdeformierte Apparatschiks und Diana als das Wesen, das in diesem Apparat untergeht oder auch die Mechanik, ja, dieses Weihnachtsfestes ständig durcheinander bringt, eben dieses Regelwerk aus Ritualen, Fototerminen, auf die Minute genau geplanten Teeterminen, Abendessen, Jagdveranstaltungen, da wird man ja wahnsinnig, wenn man sich diesen Terminkalender an Weihnachten da anschaut. Und es wurde ja sogar ein Major engagiert, um darüber zu wachen, dass Diana den Ablauf einhält, aber es gibt ja nichts zu retten. Diana kommt ständig zu einem zu spät und sie rebelliert gegen die vorgeschriebenen Kleider. Sie rennt immer wieder durch zugige Flure auf die Toilette, um sich zu übergeben. Also man kann sagen, sie findet die königliche Familie buchstäblich zum Kotzen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Knut, aber angesichts dieser doch auch einseitigen Darstellung, also hier das gegängelte Wesen, da die kalten Royals, da habe ich mich manchmal so ein bisschen gefühlt wie die Queen oder habe so eine royale Ungeduld entwickelt und dachte, Mädchen, kannst du nicht einmal pünktlich zum Essen kommen?
Also ich muss sagen, ich war auch von der Ästhetik des Films so in den Bann geschlagen, von dieser tollen atonalen Musik, die wunderbaren Kostüme, von denen du auch gesprochen hast, diese Grundstimmung, sind ja so entsättigte Farben und es hat eigentlich gar nicht was Realistisches. Also ich fand auch durch das Spiel von Kirsten Stewart, die ja tatsächlich so ein gejagtes Reh ist, die ein Opfer ist, die aber auch was Schwebendes hat, das irgendwie Entrücktes, hat der Film eher was Surreales?
Ja, dieses surreale Moment, das ist eigentlich der interessanteste Ansatz des Films, oder? Weil ja. Diana entwickelt ja eine Obsession für Anne Boleyn, die Frau, die von Heinrich dem VIII. Im 16. Jahrhundert entsorgt wurde, muss man sagen. Er ließ sie köpfen und sie identifiziert sich ja mit dieser Opferfigur. Und da entwickelt der Film wirklich eine schöne, ja, wie du sagst, surreale Ebene. Die hat ja auch einen Moment von Gothic Horror. Da gibt's ja diese phantasmagorische Szene beim langen Abendessen mit der königlichen Familie, in der sich Diana dann auf einmal die Perlenkette vom Hals reißt, die Perlen fallen in die Suppe und werden von ihr knirschend zerbissen. Und für mein Gefühl hätte der Film noch viel mehr sogar in diese surreale, abgefahrene Sphäre abdriften können.
Aber damit hebt er sich trotzdem, finde ich, schon genug ab von der Serie The Crown, die auch großartig ist, wo aber eben Lady Diana viel mehr aktiv ist, wo sie viel realistischer aufgefasst wird. Also ich denke mir, auch Fans der Serie, und dazu gehöre ich absolut, werden auch Spaß haben und werden Spencer ganz gern sehen, weil es eben ein ganz anderer Zugriff ist.
Ja, in The Crown, da lernen wir natürlich Diana Spencers Beziehung zu den Royals ja in allen psychologischen Details kennen. Von der ersten Begegnung mit Prinz Charles dann bis zum Scheitern der Ehe und so weiter. Wir erleben aber in The Crown auch eine Frau, ja, die zum globalen Medienstar wurde und die, diese Popularität ja in ihrem Ehekrieg auch klug ausgespielt hat. Also es gab eben auch bei Diana eine Opferinszenierung, wie auch immer man das bewerten mag. Und Lara Eanes Film, ja, der kann natürlich diesen epischen Atem oder diese psychologische Detailgenauigkeit, kann er jetzt in dieser kurzen Zeit gar nicht entwickeln. Vielleicht hätte man, ich weiß nicht, wie es dir ergeht, in Spencer die königliche Familie gar nicht als reale Person zeigen sollen, sondern sich ganz in diese phantasmagorische, überhöhte Perspektive von Diana Spencer begeben sollen. Denn Kristen Stewarts Verlorenheit in diesen Palastmauern und diese existenzielle Aufgeschmissenheit, die bleibt ja wirklich in Erinnerung.
Zu sehen in dem Film Spencer. Ich finde, schöner kann man nicht erzählen von diesem buchstäblich goldenen Käfig, in dem sie saß. Katja Nikodemus war das. Ich danke dir herzlich.
Gerne.
Morgen beginnt mit der 43. Ausgabe in Saarbrücken das Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Bis heute die wichtigste Veranstaltung für den deutschsprachigen Filmnachwuchs. Letztes Jahr musste das gesamte Festival ins Netz gestellt werden. Dieses Jahr probiert man es, wie man so schön sagt, hybrid, also sowohl mit einem kleinen Vorortteil und den meisten Filmen im Netz, was ja wiederum für uns hier in Berlin und Brandenburg ganz schön ist, weil wir die Möglichkeit haben, in den nächsten Tagen dann die neuesten Arbeiten von jungen Filmemachern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen. Einen Vorgeschmack gibt uns Patrick Wilinski, den ich erstmal herzlich grüße. Hallo.
Hallo Knut.
Jetzt bist du ja schon viele Jahre dort vor Ort. Es ist so dein Stammfestival. Diesmal bleibst du doch zum Sichten zu Hause. Was fehlt dir denn am meisten, also wenn man nicht nach Saarbrücken kann?
Na, ich glaube, das, was uns allen seit 2 Jahren fehlt, also so eine Selbstverständlichkeit der Begegnung, auch so eine Spontanität der Erfahrung, also einfach mal ins Kino gehen, jemandem begegnen, dann weiterziehen. Dafür ist ja gerade das Max-Ophüls-Preis-Festival so berühmt, weil es dort keine Schranken gibt zwischen Publikum, Fachbesuchern wie der Presse und den Filmemachenden, die ja dort zum großen Teil erst zum ersten Mal in den Trubel und die Regeln des Festivalbetriebs eingeführt werden. Und dabei ist es dennoch das, was man heute auch immer so Safe Space nennt, also ein Schutzraum und nicht wie die Berlinale, die ja für Debütanten auch gnadenlos sein kann. Das ist eine Umgebung, die uns allen mehr Freiheiten gibt, auch das Kino dieser Nachwuchstalente auch anders nochmal zu erfahren.
Eröffnet wird morgen mit Everything Will Change vom Regisseur Martin Persil. Den habe ich noch ganz gut in Erinnerung, und zwar durch diese Mockumentary This Ain't California, schon lange her, 2012 auf der Berlinale. Da gab es ziemlich Streit drum, kann ich mich auch daran erinnern. Also es war die große Frage, kann man sowas überhaupt machen? Kann man eine Mockumentary so inszenieren, dass wirklich niemand so richtig genau weiß, ob es jetzt erfunden ist oder nicht? Womit meldet er sich jetzt nach diesem Schlag? Lange ist es ja jetzt zurück.
Ja, ich glaube, es wird gar nicht so kontrovers werden bei seinem neuen Film. Es ist ja, wie soll ich sagen, ein Öko-Science-Fiction-Thriller, der uns in die 2050er Jahre mitnimmt, also in die Zukunft. Wir lernen eine Gruppe von Hackern kennen, die per Zufall erfahren, dass es irgendwann mal sowas gab wie Giraffen auf der Erde, Tiere, Pflanzen, eine Vielfalt. Auf einem blauen Planeten leben sie angeblich, den kennen sie aber gar nicht, denn sie wohnen in einer Wüste, lebensfeindlich, haben zwar alle technischen Möglichkeiten zur Verfügung, aber die Menschheit hat einfach vergessen, was mal war. Und der Film entwickelt sich dann zu seiner Art ökologischen Erinnerungsgeschichte, Stunde, was immer wieder sehr interessante Zugänge hat zwischen Technik und das, was war, und wie Technik ja auch vielleicht Natur bewahren kann. Das sind Lektionen, die der Film auch sehr deutlich hervorarbeitet. Retten wir unseren Planeten, bevor es zu spät ist. Aber wenn es um so Engagement, Aktivismus geht, ist das ja vielleicht ein sehr guter Eröffnungsfilm, weil Aktivismus und Engagement, das erwarten wir ja von den Nachwuchsfilmemachenden.
Der Eröffnungsfilm gehört jetzt nicht zu den Filmen, die man online sehen kann, aber die anderen der insgesamt 10 Wettbewerbsfilme kann man da besichtigen. Gibt es denn jetzt schon so etwas, was du erkennst, was man als Thema erkennen kann oder als rote Linien, die diese Filme verbinden?
Ja, also es hat sich schon in den letzten Jahren angekündigt, dass all diese gesellschaftlichen progressiven Debatten, die wir auch im Feuilleton zum Teil führen, sich im Kino langsam auch festschlagen und niederschlagen werden. Also es geht häufig um Identitätspolitik, Diversität, Gleichberechtigung. Viele Filme verlassen den heteronormativen Sektor, wie man sagen würde. Zum Beispiel der Spielfilm Paradies, der als gefakter Dokumentarfilm eine lesbische Liebe in Österreich in allen Schattierungen von innen heraus beschreibt. Es geht auch um Machtverhältnisse in der Kunst. Im Film Lady Bitch rebelliert eine Berliner Theatergruppe gegen ungleiche Machtverhältnisse bei den Proben. Ich finde, am besten gelingt das aber so als Synthese vielleicht dem Spielfilm Risse im Fundament. Es ist übrigens eine RBB-Produktion, das kann man, glaube ich, an dieser Stelle ganz gut sagen, von den DFFB-Studenten Genia Leis und Gerald Sommerauer gedreht. Da geht es um eine junge, ambitionierte Architekturstudentin Eva, die bei einem Architekturbüro anheuert und merkt, dass der Mann an der Spitze sie zwar fördert, aber auch etwas von ihr will. Und der Film zeigt, wie Eva das komplett als Desillusionierung begreift, da sie merkt, dass hier Regeln sind, die etwas von ihr wollen, die sie anders betrachten und ihre Ambitionen letztendlich gar nicht wahrnehmen. Und da dieser Film, das ist ein kleiner Geheimtipp aus dem diesjährigen Programm.
Patrick, jetzt ist das Thematische die eine Seite, auf der anderen Seite will man natürlich auch wissen, wie erzählt der Nachwuchs, also wagt er formale Experimente, wagt er ein Kino, das sich stärker als Kunst versteht?
Ja, es fehlt dieses Jahr ein bisschen, man erzählt stark über ganz klassische Plotlinien, steht die Erzählung im Vordergrund, es gibt da zwei schöne Beispiele, der Schweizer Spielfilm Soul of the Beast, sicherlich der stärkste Film und ich weiß, dass Anke hier schon letzten August den Film vorgestellt hat, weil er damals im Locarno im Wettbewerb lief. Das ist ja ein schöner Traumabewältigungsfilm, Coming of Age, der zeigt, dass Zürich auch aussehen kann wie Hongkong. Ich will aber dennoch einen Film erwähnen, der mir sehr gut gefallen hat, weil er nur über Form funktioniert, Ghost Island von Roman Tulani. Er spielt auf einer spanischen Insel, wo eine Frau ankommt, aber diese Insel ist verlassen. Leere Straßen, leere Häuser, 2, 3 seltsame Gestalten, eine Art Inselhexe ist da. Und das Spannende ist, dass die ganze Tonspur des Films gar nicht vor Ort auf dieser spanischen Insel, die nicht weiter ausgeführt wird, aufgenommen worden ist, sondern im Studio nachgestellt worden ist. Also ein ganz künstlicher Zugang zu dieser sehr künstlichen Geschichte und damit hebt sich der Film visuell wirklich von allen anderen Filmen dieses Jahr ab.
Patrick, jetzt haben wir die ganze Zeit über Spielfilme geredet. Wir wollen nicht vergessen, es ist ja ein mehrspartiges, wichtiges Festival. Also der Dokumentarfilmwettbewerb ist immer noch so eine Art Geheimtipp in Saarbrücken. Hat dich da auch schon etwas richtig begeistert?
Ja, der Film heißt Die Kunst der Stille von Mauritius Stärkle-Drucks, der vor einigen Jahren, du erinnerst dich, diesen Dokumentarfilm hatte, Die Böhms, Architektur einer Familie. Er ist jetzt wieder da mit einem neuen Film und nimmt das Leben von Marcel Marceau in den Mittelpunkt, dessen Vater ja unter anderem auch in Auschwitz ermordet wurde. Und er verknüpft diese Biografie von Marceau mit seiner eigenen. Und das wird ein wirklich sehr überzeugender Film über Geschichte und wie Geschichte und Vergangenheit auf die Gegenwart strahlt. Und das ist das große Thema fast aller Dokumentarfilme. Es geht immer um die Frage, wie Vergangenheit, nein, nicht nur Verbrechen oder Zeitgeschichte, aber wie das, was in der Vergangenheit passiert hat, unsere Gegenwart, unseren Blick auf unser eigenes Leben prägt. Und das ist wirklich sehr spannend zu sehen, wie viel Welt diese jungen Dokumentarfilmemacher reinbringen. Also das deutschsprachige Dokumentarfilmkino, dem geht es wirklich sehr gut.
Patrick Wilinski war das. Dir ganz herzlichen Dank. Natürlich auch wirklich verrückt, dass wir über ein Festival reden können, das jetzt erst stattfindet und dass du so viele schon gesehen hast und dass die Leute, die uns jetzt zugehört haben, das eben auch sehen können. Morgen geht's los, das Max-Orfels-Preis-Filmfestival in Saarbrücken. Viele der Filme, über die wir gesprochen haben, übrigens auch aus den anderen Sektionen, mittellanger Film, Kurzfilm, sind dann online in den nächsten Tagen zu sehen über das Sichtungsportal des Festivals. Danke und tschüss.
Tschüss.
Radio 1, vormittags, das Filmmagazin. Ich grüße meine liebe Kollegin Anke Liebicke. Hallo, hallo, Anke, grüß dich.
Hallo, mein lieber Kollege Knut Elzammer.
Ach Mensch, Anke, ich hoffe, dass das Jahr nicht so weitergeht. Irgendwie stirbt ja in jeder Woche mindestens ein berühmter Film, manchmal sogar zwei, sodass wir jedes Mal jetzt an berühmte Leute denken, Menschen, die uns viel bedeuten. Jetzt hatten wir gerade am Donnerstag Jean-Jacques Benex berühmt geworden, mit wenigen Filmen eigentlich. Und vor allem Diva, ne, wird bleiben als so eine absolute Ikone auch des Kinos. Ist von uns gegangen und schon in der Woche davor davor, also Donnerstag vor 2 Wochen, also am 10., das wurde dann erst ziemlich spät bekannt gegeben, da ist gestorben ein Mann, der für uns sicherlich ein richtig wichtiger Filmemacher ist und den ich auch sehr verehrt habe, und zwar nicht nur als Filmemacher, sondern auch als Autor, als Maler. Er war so vielseitig, er war ein Mann, der auch ein Überlebenskünstler irgendwie auch war, nämlich Herbert Achternbusch ist gestorben und seine Filme haben immer wieder für Diskussionen gesorgt, das habe ich dann auch erlebt, so nach der Wende, als ich zur Berlinale gehen konnte, wenn da Filme gelaufen sind, aber auch schon vorher, ganz wichtig, dieser Skandal um den Film Das Gespenst, wo wirklich der Innenminister drauf und dran war, damals 1982 war das, ne, Friedrich Zimmermann, den Film verbieten zu lassen, Anke. Also es ist wirklich ein ungeheures Werk, was er da geschaffen hat. Übrigens auch in Deutschland ein Ausnahmekünstler. So jemand gab es nicht und wird es wahrscheinlich niemals geben. Als, ich weiß, was er dir bedeutet, aber als du so gehört hast, er ist jetzt gestorben, was ist dir da zuerst durch den Kopf gegangen?
Ach ja, das war eher was Persönliches. Und zwar habe ich doch in den 80er Jahren in Bonn in dem erzkonservativen Juridikum studiert und da kamen mir manchmal so Sprüche entgegen. Du hast keine Chance, aber nutze sie. Oder nichts ist besser als gar nichts. Oder wenn alle Idioten sind, gibt es keine Idioten mehr. Also das waren dann ja damals Anarchosprüche, die stammen aber alle von Herbert Achternbusch und man könnte sie auch als hintersinnige Aphorismen bezeichnen. Und ich finde, da ist auch immer ein bisschen was drin, so von dem Dadaismus von Karl Valentin. Mhm. Und wie Karl Valentin war doch eigentlich Achternbusch auch ein komischer Philosoph oder ein philosophischer Komiker. Also wenn dir nichts bleibt mehr, dann kannst du gegen das Nichtsein doch nur noch die Komik rausziehen. Mhm. Und das hat er immer gemacht. Und wenn man, er hat ja in seinen Filmen immer auch die Hauptpersonen gespielt. Und wenn man das mal so anschaut, seine ganzen Figuren haben sich immer so in einer Abwärtsbewegung befunden. Erst war er mal ein Lehrer, dann Bademeister, dann Arbeitsscheuer, der behauptet, dass er Polizist sei, dann irgendwann auch mal eine Hilfskraft, die wird zwar Papst und dann wird ein Schoko-Osterhasen zum Gott erklärt. Und diesen Figuren ist aber dann doch eins gemeinsam, so ein Unbehagen gegenüber Deutschland, und als Hick wird er es dann auch aussprechen, Deutschland hat viele umgebracht.
Und er hat sich immer abgearbeitet an der deutschen Geschichte, auch mit unvergesslichen Bildern, finde ich, hat er einen ganz besonderen Zugang. Ich habe gesagt, er ist ein Ausnahmekünstler, er ist ein absolutes Unikum gewesen, auch so ein bayerisches Urgestein. Auf der anderen Seite dieses Thema, also Abarbeiten an der deutschen Geschichte, das verbindet ihn dann wieder mit den Regisseuren des neuen deutschen Films.
Ja, aber er hat das doch, glaube ich, mal ganz anders und radikaler gemacht, weil er immer sehr regional geblieben ist, weil er das alles von Bayern aus gemacht hat und weil er vielleicht der anarchistischste dann auch noch war, auch in seiner Form. Also ich meine, auf solche Ideen muss man erstmal kommen. In Servus Bayern geht er ja nach Grönland, weil es dort weniger eisern ist als in München, in Bayern. Und ich glaube, ganz wichtig war ihm der Film Hades. Der lief dann ja auch im Wettbewerb 1995 auf der Berlinale. Und da spielt er eben den Totengräber, also dem hat ein Bestattungsunternehmen, den Hades. Und eingeblendet wird immer wieder dieses Dokumentarmaterial aus dem Warschauer Ghetto, wo der kleine Junge für die Nazis tanzt. Und dann sieht man wieder, wie Leichen, ein Brett, Skelette runterrutschen in einer Grube. Und ihm war wichtig, und das macht er mit seiner Filmhandlung, und da kommen auch seine eigenen Bilder immer wieder vor, war ihm mit dem Film ein Beerdigungsritual zu geben. Und ich glaube, das war dann auch, damit hat er so ein bisschen auch einen Abschluss gefunden in seiner Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte.
Mhm. Anke, ich finde, er hat einen viel größeren Ruhm auch verdient. Also in Frankreich denken wir an Godard, was der für eine Bedeutung hat. Und ähnlich innovativ war ja auch immer Achternbusch, auch wenn es um die filmische Form ging, nicht nur um die Inhalte.
Ja, auf alle Fälle kann ich ja wieder mit einem Spruch kommen. Jede Form ist abnorm. Also er hatte ja nie viel Geld für seine Filme, viel selbst finanziert. Deshalb hat er auch mal mit Tesafilm Film und Nagelschere geschnitten. Und natürlich hat er nicht so viel Geld gehabt für große Umbauarbeiten. arbeiten. Deshalb hat er eben immer in langen Einstellungen gedreht. Aber dadurch kam die Absurdität einfach, der Aberwitz dieser Situation auch immer wieder raus. Diese Einsamkeit aber auch, wenn man da im Wirtshaus sitzt, miteinander schweigt oder aneinander vorbeiredet, da bleibt dann eben nur noch eine Bier. Und als Maler hatte er aber natürlich auch einen Blick für Einstellungen. Also es waren immer sehr gut komponierte Einstellungen. Dann hat er immer mit nicht professionellen Darstellern gespielt, weil er wollte, dass seine geschriebenen Sätze eigentlich falsch ausgesprochen, falsch betont werden, um so nochmal eine Bedrohung reinzubekommen. Und er hat wirklich viel experimentiert. Also die hybride Form im Bierkampf, da verkleidet er sich ja als Polizist und mischt das Oktoberfest auf und das wird dann alles gefilmt. Und Knut, er war auch ein Frauenfilmer. Anna Mirle Bierbichler hat ja einen 15-minütigen Dialog dann auch wieder im Bierkampf, wo sie eben Lauer und Leid als Ehefrau von Herbert Achternbusch im Film preisgibt in 15 Minuten.
Anke, ich danke dir erstmal für diese Würdigung. Herbert Achternbusch ist gestorben und ich finde, das wäre jetzt wirklich mal ein Anlass, nochmal mehr über ihn nachzudenken, vielleicht seine Filme auch wieder zu sehen, denn die gehören zu dem großen Schatz, finde ich, des deutschen Nachkriegskinos. Anke, danke dir erstmal. Wir reden auch gleich weiter nach Joe Jackson. Is she really going out with him?
Guten Morgen.
Morgen.
Sind Sie beruflich oder zum Vergnügen hier?
Zum Vergnügen.
Gibt es irgendwelche Tabus oder besondere Vorlieben?
Nein. Bereit, eine Banane glücklich zu machen? Lutsch sie. Ich möchte der nächste große Pornostar werden.
Völlig klar, was sie will. Also ganz klare Ansage. Sie geht von Schweden nach Los Angeles in dem schwedischen Film Pleasure. Und dieser Film lief in Sundance beim Festival, lief auch in Cannes und hat schon für Aufsehen gesorgt. Natürlich auch durch die Direktheit, mit der hier erzählt wird, von dem Traum einer ganz jungen Frau, 19 Jahre alt ist sie, die eben, wir haben es gerade gehört, Anke, Pornostar werden will. Das ist eine völlig klare Ansage in diesem Film. Und damit sind wir auch in der Pornoindustrie unterwegs und können vielleicht erstmal schildern, was sie eigentlich erlebt. Denn wir sehen das ja alles mit ihren Augen. Am Anfang sagt sie auch noch, ich will nicht zu harte Sachen machen, soll erstmal alles ganz sanft anfangen, aber es ist klar, was sie will, ein Star werden.
Ja, und deshalb lichtet sie sich auch immer in jeder Situation selbst ab, schickt Selfies rum, setzt sich dann auch dementsprechend in Szene, imitiert da quasi mit den männlichen Blick, aber sonst gehen wir eben doch eher mit ihrem Blick durch diese Pornoindustrie. Das ist vielleicht das Besondere an dem Film. Und wir lernen eben ihre Lebensumstände kennen. Sie wohnt in so einem kleinen Bungalow in L.A. mit anderen Frauen zusammen, die auch im Porno-Business unterwegs sind. Sie muss sich auch mit einer von denen das Zimmer teilen. Die hat einen Hund, der nervt, aber die Frauen um sie herum sind gar nicht so ehrgeizig. Sie möchte wirklich ein ganz großer Star werden. Und um das zu werden, da muss eben dann doch eine härtere Gangart eingeschaltet werden. Also da geht es dann eben auch um so Begriffe wie Doppelanalverkehr etc. etc. Und wir sehen das eben, was es heißt, in diesem Business ja sich überhaupt erstmal einen Namen zu machen.
Deshalb ist ja dieser Titel, finde ich, auch so provokant. Also dieses Pleasure, also Großvergnügen hat ja da niemand, der da mitarbeitet. Das ist ein Geschäft und zwar ein sauhartes Geschäft, das immer brutaler wird, noch dazu durchs Internet. Also Pleasure ist schon provokativ?
Ja, auf alle Fälle. Aber sie sagt ja auch immer, ja, ich will das. Ich will, dass man mich in meiner Lust zeigt. Das macht mir Vergnügen. Also das ist auch schon so gemeint. Also da gibt es auch eine gewisse Selbstbestimmtheit, warum sie das überhaupt so macht. Mhm.
Aber ist es nicht auch so ein doppelter Boden? Also immer, wenn man wahrscheinlich Geschichten erzählt aus dieser Industrie, übrigens spielen da einige echte Pornostars mit, habe ich dann gelesen. Also gerade auf der männlichen Seite wohl. Das sind alles Namen, die sind Superstars in dieser Branche. Trotzdem, wenn man davon erzählt, wie so eine Filme entstehen, und das zeigt der Film ja ziemlich unverblümt, produziert man im gewissen Sinn ja auch genau die Bilder, die diese Industrie dann selber produziert?
Ja, aber wir kriegen ja auch immer erzählt, wie diese Bilder entstehen. Also man sieht hier eben die Pornografie als Arbeit, also auch diese ganzen Vorbereitungen, wenn die Schamhaare eben wieder rasiert werden müssen, obwohl die Haut schon gereizt ist. Wir haben zum O-Ton gehört, natürlich ist eine Banane für Übungszwecke immer mal ganz praktisch. Wir lernen auch die verschiedenen Gerätschaften kennen, wo sie sich auf den Analverkehr mit vorbereitet. Also das ist ein ganz technischer Vorgang und natürlich gibt gibt es auch immer Regeln, wie weit darf überhaupt gegangen werden. Und wir kriegen eben auch die unterschiedliche Atmosphäre auf dem Pornoset mit. Also da ist zum Beispiel bei einer Regisseurin bei einer Bondage-Szene, die ist viel umsichtiger. Später bei einem anderen Dreh weiß man wirklich nicht mehr, ob die Vergewaltigung wirklich oder real oder gespielt ist. Also der Film lotet eigentlich eben ganz gut aus. Einmal die Selbstbestimmung, aber auch die Demütigung und die Performance und die sexuelle Gewalt, wie nah die in diesem Business beieinander liegen.
Und eben auch diese Illusion der jungen Frau, die glaubt, sie könnte sich da durchsetzen, vielleicht sogar sich emanzipieren, in einem Geschäft ankern. Das ist für mich so die Grundaussage eines Films, der überhaupt nicht moralisierend ist, keinerweise. Aber dass es eben nicht möglich ist, in einem so männerbeherrschten Geschäft, soweit es eben von Männern noch beherrscht wird, sich dann durchzusetzen und zu verwirklichen. Deshalb ist dieser Blick der Regisseurin, übrigens ein Debüt, was ich sehr eindrucksvoll fand, von Ninja Thorberg, dann doch ein sehr dokumentarischer, um das so zu präsentieren.
Ja, du hast es ja schon gesagt, es spielen eben wirklich die Leute mit, die das auch sonst machen. Also, und diese ganzen Pornosets, dieses grelle Licht, diese Unwirklichkeit, das spielt da ja alles dann auch mit rein. Also wir spüren das, wir spüren aber auch diese harte Rangordnung unter den Pornodarstellerinnen, den harten Konkurrenzkampf, aber gleichzeitig, das hast du schon gesagt, ist es eben einfach auch ein sehr männlich dominiertes Business. Die stellen die Regeln auf und wie diese junge Frau versucht, so ihre eigenen Strategien dagegen zu enthalten, da ist dann die Pornoindustrie im Grunde auch nur eine Metapher auch für andere Industrien, für andere Verhältnisse, wie Frauen eben in männerdominierten Businessbereichen arbeiten. Also das ist schon ein ziemlich eindrückliches Regiedebüt.
Finde ich auch. Pleasure jetzt also im Kino zu sehen, für uns gesehen von Anke Liewicke, mit der ich mich herzlich bedanke. Mach's gut, Anke. Tschüss.
Tschüss, schönes Wochenende.
Wünsche ich dir auch.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ich glaube, der Name Paul von Hartmann ist Ihnen geläufig.
Ja, Sir. Wir waren zusammen in Oxford.
Er hat ein Dokument in seinem Besitz. Wir wollen, dass Sie morgen nach München reisen und das Dokument besorgen.
Eine Mischung aus Fakten, historischen Fakten und aus Erfindungen. München im Angesicht des Krieges ist ein großes Geschichtsdrama, eine Geschichte, die uns zurückführt ins Jahr 1938, also das Abkommen, das Münchner Abkommen, eine Weichenstellung schon für den Krieg oder auch die Möglichkeit, einen gewissen Aufschub zu verlangen. Also das könnte man alles so oder so interpretieren und es ist ja auch sehr unterschiedlich interpretiert worden. Wie es Christian Schwoche in seinem Film erzählt, erfahren Sie gleich vom Regisseur selbst nach Mando Diao, Down in the Past. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Wir haben ein weiteres Beispiel für diese neue Doppelstrategie von Netflix, große, wichtige Eigenproduktion zunächst ins Kino zu bringen und dann ziemlich bald auch wieder auf der eigenen Plattform zu starten. So auch bei dem Film München im Angesicht des Krieges, der einen sehr dramatischen Augenblick der europäischen Geschichte schildert, nämlich das Zustandekommen des Münchner Abkommens von 1938. Dieser Film läuft bereits im Kino. In der nächsten Woche wird er dann auf Netflix zu sehen sein. Regie führte hier Christian Schwocho, den ich ganz herzlich grüße, in Großbritannien. Hier von London. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Christian, bevor wir reden über deinen neuen Film, erklär uns doch bitte erstmal, was machst du jetzt gerade in Großbritannien? Was drehst du da?
Ja, also jetzt bin ich, ich drehe gerade The Crown, Staffel 5. Nachdem ich ja bei der dritten Staffel schon dabei war, bin ich zurückgekehrt und wir sind gerade in den 90er Jahren und da mache ich zwei ganz tolle, große Episoden und deswegen bin ich hier.
Vielleicht passt das ja ganz gut zusammen, Christian. Du bist zum einen eben zurückgekehrt in die Geschichte 1938. Da geht es natürlich größtenteils um die britische Geschichte und bist ja auch dann in London unterwegs. Auf der anderen Seite jetzt in den 90ern, glaube ich, sind wir angelangt mit den Royals, also mit The Crown. Irgendwie sind das vielleicht schon auch Kreise, die sich hier schließen für dich?
Ja, ich habe ja schon, glaube ich, so mit Bad Banks so meinen ersten Ausflug so aus Deutschland rausgemacht, obwohl Bad Banks zum Teil ja auch zum großen Teil auch in Deutschland spielt. Auch bei meinem Kinofilm Paula gab es so die Ebene in Deutschland, hauptsächlich dann aber auch in Frankreich. Also irgendwie ist es für mich als jemand, der zwar aus dem Osten kommt, aber dann so alle Freiheiten des wiedervereinten Deutschlands und des, ja, geeinten Europas irgendwie kennengelernt hat. Für mich ist es irgendwie so total normal, Geschichten auch so über Grenzen zu erzählen. Und deswegen war das jetzt bei München so eine ganz tolle Einladung, die da zu mir kam, eine deutsche Geschichte zu erzählen, die dann aber auch eine ganz für mich neue britische Perspektive irgendwie möglich machte.
Und das ist ganz sicher auch die Stärke des Films, übrigens auch des Romans von Robert Harris, der Bestseller liegt dem Film ja zugrunde, nämlich, dass er einen neuen Blick wirft auf dieses historische Ereignis, das man ganz gut zu kennen meint, also diese schändliche Unterwerfung dem Diktator Hitler gegenüber. Man liefert ihm das Sudetenland aus, spricht überhaupt nicht mit den Tschechen, die Tschechoslowakei wird zerschlagen und es gibt dann letztlich diese große Illusion von Chamberlain, also vom Premierminister zu sagen, ich bringe Europa jetzt hier den Frieden. Man wusste damals schon und hätte vielleicht sogar schon wissen können, dass das eine Illusion war. Aber so einfach macht es sich der Roman nicht, so einfach macht es sich auch der Film nicht.
Also erstmal, Knut, muss ich sagen, ich bin überrascht, dass du sagst, das war immer so klar, weil ich offen gestanden habe von dem Münchner Abkommen so gut wie gar nichts gewusst, bevor dieser Roman zu mir kam. Also für mich, also ich habe mich natürlich, ne, auch durch so einen Film wie Deutschstunde sehr mit dem Dritten Reich auseinandergesetzt, aber eigentlich immer so, es ging um Machtergreifung von Hitler und dann, also die ersten Jahre, und dann setzte so, ja, mein Wissen so bei der Reichskristallnacht irgendwie wieder ein. Und das Münchner Abkommen, das war ja genau davor, also in einer Zeit, wo auch in Deutschland noch so ganz viel Normalität herrschte. Natürlich wurden dort schon Andersdenkende und Jüdinnen schändlich behandelt und trotzdem war irgendwie eine erschreckende Normalität und gleichzeitig eine Stimmung von Apokalypse in der Luft. Und das hat mich irgendwie so total interessiert, in allererster Linie. So, wie geht man, wie reagieren Menschen auf eine drohende, also wie gehen Menschen mit einer drohenden Katastrophe um? Also wie viel Verdrängung gibt es in uns? Wie viel sehen wir? Wie viel sehen wir nicht? Wer sind die Menschen, die warnen und wie behandelt man sie? Und das fand ich irgendwie so wahnsinnig spannend. Und dann natürlich dieser besondere Blick auf diese britische Seite. Chamberlain ist jemand, der von der Geschichte sehr hart verurteilt wurde als ein Loser, als jemand, der nicht durchgreifen konnte. Und das hat mich aber interessiert, wie ein Politiker in der damaligen Zeit zumindest versucht hat, irgendwie auf diplomatischem, auf friedlichem Weg irgendwie mit einem Menschen wie Hitler und all diesen Bedrohungen, die mit Hitler kamen, umzugehen.
Sehr bemerkenswert finde ich das Spiel von Jeremy Irons als Chamberlain, als Premierminister. Er spielt diesen Mann ja als einen tragisch umwölkten Menschen, als einen melancholischen Menschen, der versucht, das Beste zu erreichen und vielleicht auch spürt, wie sehr er noch eingezwängt ist, in die Etikette eingezwängt ist, in so ein altes Denken und vielleicht auch in eine tragische Verstrickung und große Illusion. Also es ist wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut, den Jeremy Irons dahin stellt.
Total. Also erstmal überhaupt, ne, die Begegnung mit Jeremy Irons war eine ganz magische, weil wir haben uns kennengelernt während der Berlinale vor, ja, man muss jetzt sagen, vor 2 Jahren, also ganz kurz bevor die Pandemie ausbrach. Das war das erste Mal, dass ich mit dem Projekt irgendwie in Berührung kam. Also ich hatte gerade vorher so die erste leichte Anfrage bekommen. Dann haben wir uns kennengelernt, weil Jeremy Präsident der Jury der Berlinale war und wir haben uns unterhalten. Er kannte den Roman sehr, sehr gut. Er kannte Chamberlain sehr gut und ich habe gemerkt, er hat so eine wirkliche Obsession, diesen Mann zu spielen und ja, einfach auch diesen, also gar nicht ihm irgendwie einen Heldenstatus nachträglich zu verleihen, sondern zu zeigen, es gibt einen Typus Politiker, der auch heute vielleicht immer seltener wird. Und es ist so leicht, eben Geschichte immer so aus der Perspektive von heute zu beurteilen. Und das war so ein ganz tolles Gespräch, was wir hatten, zu versuchen, eine Geschichte zu erzählen, die in den Moment dieser paar Tage, das waren ja nur ein paar Tage, um das Münchner Abkommen einzutauchen und das irgendwie einzufangen, wie das so ist, wenn die Welt so am Abgrund steht, aber wie sich das für die Menschen anfühlt, auch für die handelnden Menschen, die Macht haben, wie Chamberlain, in genau diesem Moment.
Und er muss ja umgehen mit einem absolut unberechenbaren Diktator, um vielleicht auch sein Ergebnis zu erreichen. Insofern ist der Film für mich, obwohl es eben eine historische Geschichte ist, sehr aktuell, denn er erzählt ja davon, ob Kompromisse machbar sind, wie weit man gehen kann, wie weit man vielleicht auch gehen muss. Also hier gibt es schon eine ganz klare politische Aktualität, auch im Umgang mit Tyrannen. kann, wenn man etwas erreichen will.
Also deswegen habe ich ihn gemacht. Ne? Also das ist natürlich so das, was mich als erstes immer so beschäftigt. Also jetzt gar nicht so lehrbuchhaft, so wie kann ich jetzt irgendwie einen historischen Stoff so modernisieren, dass er irgendwie heute einen Sinn ergibt, sondern das war für mich einfach da, als ich den Roman von Robert Harris gelesen habe, weil er erzählt von einem Europa, was irgendwie ein Europa zu sein scheint, aber was ganz, ganz schnell auseinanderbrechen kann und wo ganz schnell Risse in irgendwie funktionierende Systeme kommen können. Das ist das Gefühl, was ich auch seit Jahren habe, wenn ich an Europa denke, ohne jetzt da dramatisch sein zu wollen. Aber ich meine, man sieht, wie, also als ich vor 2 Jahren den Roman gelesen habe, da war der Brexit irgendwie so gerade so auf seinem, also da ist er gerade vollzogen worden. Und wie schnell das geht, dass auch Demokratien Risse bekommen, das fand ich irgendwie einfach sehr, so sehr extrem. Genau, deswegen ist die Geschichte eine, die sehr aktuell ist. Ich meine, wir haben so viele Länder auf der Welt, wo Autokraten gerade an der Macht sind. Und wir haben auch in der Mitte von Europa Länder, die als ganz sichere Demokratien immer galten, wo es sein kann, dass auch im nächsten oder auch in diesem Jahr plötzlich ganz andere Akteure an die Macht kommen. Und das macht mir Sorgen und das spiegelt der Film wieder.
Genau das teilt sich in diesem Film München im Angesicht des Krieges den Zuschauern und Zuschauerinnen mit. Wir reden auch gleich weiter über den neuen Film von Christian Schwocho. München im Angesicht des Krieges, die Netflix-Produktion ist im Kino zu sehen, ab nächste Woche dann auch auf Netflix, der neue Film von Christian Schwocho, der jetzt gesprochen hat mit mir, erstmal über diesen Faktenanteil. Also das sind die historischen Fakten, die in dem Film auch bewertet werden. Auf der anderen Seite, und das ist ja ganz wichtig, es ist eine Romanverfilmung, es ist kein Dokudrama. Und es gibt diese sympathischen jungen Leute, auch gespielt von einem tollen Ensemble, einmal George MacKay, kennen wir bestens aus 1917 aus dem Film, Janis Niewöhner, müssen wir nicht vorstellen, und Lisa Fries, also sind zwei Deutsche und ein Brite, ein Freundschaftspaar, auch aus der Zeit vor der Diktatur. Mit deren Augen sehen wir eigentlich das Geschehen. Also sie sind die fiktionalen Anteile, sind die Erfindungen. Was bringen sie uns, um das Historische, das Wahrhaftige wiederum zu verstehen?
Na, erstmal fand ich den Ansatz von Robert ganz toll, Figuren zu erfinden, die natürlich auch inspiriert sind von Menschen, die es gegeben hat, aber deren Namen er nicht verwendet hat, ja auch verändert hat. Aber deren Geschichten und deren Verläufe sind zumindest nicht von der Geschichte widerlegbar. Also er hat ja jetzt da nicht irgendwie wahnsinnig spekulative Charaktere erfunden, sondern diese beiden jungen Männer vor allem, die waren irgendwie so eine Möglichkeit für uns im Film, Formen des Widerstands zu diskutieren, die auch Fragen sind, die wir heute diskutieren möchten und sollten. Und mir war das irgendwie so ganz wichtig, dass die sowas Unhistorisches bekommen und trotzdem aber innerhalb des historischen Kontextes irgendwie wahrhaftig wirken. Also deswegen sind sie eigentlich die Hauptfiguren in dieser Geschichte, weil sie diskutieren die Verantwortung, die jeder von uns hat, damals, aber auch vor allem heute, wie begegnet man antidemokratischen Kräften? Ich sage es jetzt mal so ganz einfach, weil die gibt es und auch wenn die zwischendurch mal verstummen, auch in unserem Land, wo eine AfD in manchen Momenten vielleicht auch mal ein bisschen so ja, an Fahrtwind verliert. Aber sie kommen ja trotzdem wieder und wir müssen uns immer wieder mit ihnen beschäftigen und darüber nachdenken, wie begegnet man ihnen. Und das, glaube ich, spiegeln diese jungen Charaktere auf eine ganz extreme Art und Weise.
Wir wollen nicht vergessen, Sandra Hüller und August Diehl auch noch, um das Ensemble noch zu vervollständigen, also die ja sehr prominenten Schauspieler und Schauspielerinnen. Aber lass uns noch bei der Figur von Janis Niewöhner bleiben. Also dieser Paul von Hartmann ist ja jemand, der am Anfang sich ja auch verführen lässt. Also er ist ja begeistert und er denkt, jetzt endlich ist die große Revolution in Deutschland da. Er ist im diplomatischen Dienst, also er will auch Karriere machen und dann kommt es ja doch zu einer Veränderung. Also auch das ist ja ein Zeichen durchaus von Hoffnung, dass man so einer Figur zubilligt, dass sie sehen kann, dass sie verstehen kann, was da eigentlich vorgeht in dem System, in dem er lebt.
Na, mir ist vor allem das wichtig, was du zuerst gesagt hast, ne? Dass man mit einer Figur, das ist der Anfang des Films, der Film beginnt im Jahr 1932, wo die Figur von Janis und auch das, was Liv Lisa Fries, die ihre Figur und George MacKays Figur, die studieren ja zusammen in Oxford, also weg, weit weg von Berlin und München und Paul von Hartmann hat diesen Spirit irgendwie, der hat irgendwie ja Besitz von ihm ergriffen, so was Neues, ein Neuanfang, den Hitler ja verkörpert hat. Also Hitler war ja auf bizarre Art und Weise sehr, sehr attraktiv für viele Menschen, auch für junge Menschen ging irgendwie dort etwas Neues los und ich finde das ganz toll, wie Janis das auch spielt und wie dieses Leuchten in den Augen, jetzt passiert etwas. Dann treffen wir ihn wieder und das sind nur 6 Jahre später und er ist komplett verändert. Er ist gar nicht jetzt als geläuterter Charakter gezeichnet, sondern wir merken ganz schnell, okay, der ist plötzlich im Widerstand innerhalb der Behörden, weil er hat Karriere gemacht, organisiert. Das ist auch, glaube ich, ein relativ unbekanntes Kapitel. Und der Film erzählt erst sehr, sehr spät, wie es dazu gekommen ist, ohne dass es jetzt so als ganz, ganz großes Geheimnis irgendwie immer geführt wird. Aber ich finde das irgendwie so ganz, ganz toll in dieser Geschichte, dass man erzählt, Biografien können sich verändern, Menschen können sich verändern. Und wie du selber sagst, das war für mich irgendwie so eine ganz, ganz große, starke Hoffnungsgeschichte, ohne dass er jetzt besonders heldenhaft agiert in dieser Geschichte.
Trotzdem, finde ich, erinnert dann auch schon, er nimmt vielleicht vorweg die Männer des 20. Juli, das war ja auch ein Widerstand, aus dem System heraus. Also es waren ja Leute, die im System waren und da Verantwortung getragen haben. Also da ist er vielleicht schon so eine Art Symbolfigur. Wir müssen reden über Adolf Hitler, der auch präsent ist, logischerweise als Verhandlungspartner in dem Film in München. Das ist Ulrich Mattes, der ja, mit dem du schon öfter gearbeitet hast, der jetzt nicht die äußerliche Ähnlichkeit mitbringt mit Hitler. Da hätte es andere Schauspieler gegeben, die das vielleicht eher mitbringen. Warum die Entscheidung für ihn und wie nimmt er diese Figur her? Das ist ja immer, wie wir alle wissen, wahnsinnig heikel, so jemand zu spielen. Hat er sich vielleicht auch länger überlegt? Wie war das?
Es war das Jahr von Corona und es ist auch kein Geheimnis, dass Martin Wuttke bei uns Hitler gespielt hat. Wir haben auch schon begonnen zu drehen. Dann kam Covid und Martin hat sich leider infiziert während der Dreharbeiten. Und ich war in einer Situation, wo ich in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit neu besetzen musste. Und es führten ganz viele Dinge dazu, dass plötzlich Uli im Gespräch war. Ich hätte mich nie getraut, ihn persönlich zu fragen, weil ich wusste, dass seine Darstellung von Goebbels im Untergang für ihn auch eine war, die ihn langfristig noch viele Jahre beschäftigt hat oder die er hinterfragt hat. Und es gab aber ein privates Treffen, wo Jeremy Irons und Uli Mattes zugegen waren, in genau diesem Moment, als ich Martin Wuttke verloren habe. Und Jeremy hat Uli gefragt, ob er das nicht interessant finden würde. Und ich, wie gesagt, so kam es dann dazu, dass wir innerhalb von kurzer Zeit ein Casting gemacht haben. Und Uli war sensationell, ohne jede Art von Vorbereitung, hat gesagt, ja, ich mache das, weil natürlich Uli und ich auch so ein Vertrauensverhältnis haben und so eine gemeinsame künstlerische Vergangenheit. Ich glaube, nur dann geht das, weil das, wie du selber sagst, es ist unfassbar riskant, diese Figur zu spielen. Man kann eigentlich erstmal nur scheitern. Und die Vorbereitung, die wir gemeinsam hatten, war sehr, sehr kurz, aber dann auch sehr intensiv. Und er hat sich da reingeworfen und ich bin total stolz und wirklich, wirklich glücklich mit dem, was Uli da geschafft hat. Weil es ist ein Hitler, der nicht nur einfach das kalte Monster ist, er ist es auch, aber er hat dann trotzdem auch so Momente von Humor und von irgendeiner, also ich will jetzt gar nicht sagen Normalität, aber zumindest von irgendetwas, wo man so ahnen kann, dass auch diese Figur, dieser Mensch sehr, sehr viel komplexer war, als man sich das so im Nachhinein manchmal so auch versucht zu erklären. Also ich finde wirklich, was Ulrich Mattes da auch mit wenigen Szenen, muss man sagen, geschafft hat, finde ich wirklich atemberaubend.
Also was er mitbringt, finde ich, ist schon dieses Bedrohliche, das, was Leute auch immer schildern. Genau diese Kälte in den Augen, dass Leute sagen, wenn man ihm begegnet ist, man hatte wirklich Angst. Übrigens auch in solchen Verhandlungen konnte er eine bedrohliche Haltung aufbauen. Gleichzeitig diese manipulative Kraft, also all das entwickelt Ulrich Mattes in dieser Studie über Adolf Hitler. Noch ein letztes Wort zu dem Film, weil ich finde, wir sollten vielleicht nochmal betonen, diese beiden jungen Leute, die sich ja kennen, diese beiden Studenten eben aus der Zeit in Oxford, versuchen ja sozusagen die Rettung in letzter Minute. Das gibt natürlich auch eine große Spannung, dieser Versuch, die Informationen weiterzubringen. Führt uns aber eben auch zu der großen geschichtlichen Frage, was der Einzelne eigentlich bewirken kann. Also was ist die Rolle des Einzelnen in so einer riesen wichtigen Episode der Weltgeschichte?
Total. Und ich meine, das will ich gar nicht als jetzt beantworten, weil wir wissen ja, was der Ausgang der Geschichte ist, ne? Und insofern ist dieser Film für mich auch ein bisschen ja doch eher wie eine griechische Tragödie im Gewand eines Thrillers. Aber die Frage, was der Einzelne bewirken kann, aufgrund des Resultats zu, ja, als etwas zu beantworten, was, wo es keine Spielräume, keine Möglichkeiten gibt, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich will. Also ich möchte ja, dass man den Film sieht und sich eigentlich ermutigt fühlt. Und gerade auch wenn die mein Leben oder auch ne, dich mit einbeziehen, unser Leben in der DDR nicht ansatzweise mit der Diktatur des Dritten Reichs vergleichbar ist. Aber ich möchte nur sagen, ich selber habe es als Elfjähriger erlebt, wie Menschen ein System zu Fall bringen können. Und deswegen ist dieser Film gerade mit diesen beiden jungen Protagonisten einer, der zumindest ja unterstützen, also oder der dazu anregen möchte, darüber nachzudenken, dass es eine Verantwortung von jedem Einzelnen gibt und dass auch jeder Einzelne irgendwie was schaffen kann und eine Stimme hat, eine Stimme finden kann.
München im Angesicht des Krieges jetzt also im Kino zu sehen, ab nächste Woche dann auf Netflix, der Film von Christian Schwocho nach dem Roman von Robert Harris. Bedanke mich sehr herzlich bei dir, Christian, für das Gespräch. Wünsche natürlich auch viel Erfolg jetzt mit The Crown, also für deine Arbeit dort. Du weißt, ich bin süchtig nach dieser Serie und kann es kaum erwarten, dass neue Teile kommen. Alles Gute dir. Danke, Christian.
Dankeschön.
Wir wollen reden über den neuen Film des in Marseille geborenen Filmmachers Robert Guédiguillon, der ohne Frage zu den bedeutendsten französischen Regisseuren gehört und der aus seinem Engagement für soziale Themen ja niemals ein Geheimnis gemacht hat und ein großes, wirklich beeindruckendes Lebenswerk geschaffen hat. 21 Filme sind es bisher. Sie spielen meist in den Arbeitervierteln von Marseille. Seine Mutter ist übrigens Deutsche, der Vater ist Armenier und zu seinen Markenzeichen gehört, dass er fast immer mit den gleichen Schauspielern und Schauspielerinnen zusammenarbeitet und natürlich nicht zuletzt mit seiner großartigen Ehefrau Ariane Ascaride. Das gibt seinen Film auch immer etwas Familiäres. Und es ist ja auch ein Familienfilm, über den wir jetzt reden wollen. Gloria Mundi, Rückkehr nach Marseille. So heißt dieses Werk. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen, Jörg Taschmann. Grüß dich.
Ich grüß dich, Knut. Hallo.
Zu Recht wurde sie ja ausgezeichnet, übrigens mit dem Darstellerpreis 2019 in Venedig als beste Darstellerin. So lange ist das jetzt schon her, aber nun kommt der Film zum Glück ja ins Kino und schildert eben eine Rückkehr nach Marseille. Vielleicht kannst du erstmal sagen, was das überhaupt ist, wer kehrt da in die Stadt zurück?
Nun beginnt dieser Film ja zunächst mit einem sehr freudigen Ereignis, nämlich einer Geburt, und die ist auch sehr realistisch gefilmt. Nabelschnur, alles ist dran an der kleinen Gloria, so heißt sie. Und sie entstammt eigentlich einer Patchwork-Familie der etwas anderen Art, denn der Vater der Mutter, Mathilde, der ist seit 20 Jahren im Knast, der sitzt in Rennes, das ist also geografisch ganz weit weg von Marseille, und Sylvie, die Mutter von Mathilde, lebt jetzt mit Richard zusammen, einem Busfahrer. Und Richard hat nun die Idee, jetzt sag doch mal Daniel Bescheid, dass er Großvater geworden ist. Und kurze Zeit später wird er dann auch wirklich freigelassen und fährt dann mit dem Bus, was anderes kann er sich finanziell nämlich nicht leisten, runter nach Marseille und will unbedingt Gloria, seine Enkeltochter, sehen.
Und als er dann ankommt, trifft er auf eine Familie, die wirklich vor großen finanziellen, existenziellen Problemen steht. Denn darum geht es ja auch in Gloria Mundi, um schlechte Arbeitsbedingungen, Scheinselbstständigkeit, diesen täglichen Kampf ums Überleben und was das eben mit einer Familie macht, und zwar mit jedem einzelnen Mitglied. Also er zeigt da ganz genau die Auswirkungen der Armut für jeden Einzelnen in dieser Familie. Also für mich war das eher so ein Film auch aus dem Geist von Ken Loach. Damit könnte man ihn vielleicht vergleichen?
Ich glaube, in diesem Fall kann man das vielleicht sogar. Der Unterschied, glaube ich, der Filme von Ken Loach ist, die sind ja meist sehr, sehr dramatisch. Sie packen dich emotional. Ich finde, die packen dich mehr so im Bauch manchmal auch und sind härter irgendwie als die Guédiguillon-Filme, weil, nehmen wir mal seinen bekanntesten Film, Marius und Jeannette, mittlerweile schon 25 Jahre alt, das war mehr so eine Ballade, die im Arbeitermilieu spielt. Da war auch noch so eine Mischung aus Leichtigkeit und Realismus. Und diese Leichtigkeit, auch so ein Grundoptimismus, der ist so ein bisschen verloren gegangen hier bei den Protagonisten. Vor allen Dingen, dass man vielleicht noch selber etwas ändern könnte. Und was vor allen Dingen hier fehlt, ist eine gemeinsame Solidarität auch unter den Ausgebeuteten. So muss zum Beispiel Sylvie, die Mutter, die wirklich unter fürchterlichen Bedingungen am Hafen putzen muss, auch in ihrem Alter, weil sie ist nun auch nicht mehr die Jüngste. Sie weigert sich aber zu streiken, weil sie sagt, ich kann mir einen Streik nicht leisten. Ich brauche dieses bisschen Geld, was ich damit nach Hause bringe. Ich glaube, das wäre in einem Film von Guédiguillon vor 20 Jahren noch ganz anders gewesen. Da hätte Sylvie wahrscheinlich mitgestreikt.
Aber dadurch wird der Film auch sehr realistisch, weil er zeigt, Armut macht nicht automatisch jetzt bessere Menschen aus uns oder Kämpfer. Das ist ja auch eine romantische Projektion. Also der Film ist schon sehr genau, was die Auswirkungen von Armut betrifft auf die Menschen. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist eben zu zeigen, wie unterschiedlich die Generationen hier doch damit umgehen. Also die Elterngeneration hat ja offenbar noch so gewisse soziale und politische Ideale. Bei den beiden Schwestern und ihren Männern sieht das schon anders aus. Da geht es im Grunde genommen doch nur noch ums Geld verdienen.
Ja, es ist eben ein Film, der trotzdem auch, wie du schon sagst, genau ist. Er bleibt eben in diesem Arbeitermilieu verhaftet. Wir wissen ja, das ist ja keine Entwicklung, die es nur in Deutschland gibt. In Frankreich haben ja viele Leute, die vor 10, 20 Jahren noch die Kommunistische Partei gewählt haben, irgendwann angefangen, den Front National zu wählen. Und der einzige Aussteiger hier in dieser Elterngeneration war Daniel, der für 20 Jahre im Knast gesessen hat. Und der war ein Kleinkrimineller, der ganz klar sagt, ich wollte eben nie schuften den ganzen Tag, um mir so ein kleines Lebensglück zu verdienen. Er ist so ein Träumer und hat im Gefängnis sogar angefangen, Haikus zu schreiben, ist so zu einem Dichter geworden. Und Richard, eben der Busfahrer, und Sylvie als Putzfrau, haben noch andere Ideale. Und die Töchter dagegen, die können sich untereinander nicht ausstehen. Die sind geradezu verfeindet. Aurore leitet mit ihrem Mann Bruno einen Pfandleihshop und beutet noch sozial Schwächere aus. Und die beiden sind wirklich gefühllos. Sie zum Beispiel ist sehr rassistisch und er wird richtig übergriffig. Und ganz ehrlich, ich habe so unsympathische Figuren wie Bruno und Aurore in einem Film von Robert Guédiguian noch nie gesehen. Und daher meine ich schon, dass Gloria Mundi ein bisschen bitterer und hoffnungsloser ausfällt, aber auch etwas widerspiegelt, was eindeutig das zerrissene Frankreich unter Macron zeigt, nämlich eine bewusste politische Linke gibt es nicht mehr. Und die junge Generation aus dem Arbeitermilieu, die engagiert sich eben nicht für so bürgerliche Proteste wie den Klimaschutz oder Greta. Das ist nicht mehr ihr Anliegen oder noch nicht. Und insofern zeigt, glaube ich, Robert Guédiguian eine Ist-Situation auf. Und im Übrigen hat er auch schon wieder einen neuen Film gedreht, der genau vor einer Woche in die französischen Kinos kam. Da habe ich leider auch nur den Trailer gesehen, der ist wunderschön. Ein Freund in Paris sagte mir, musst du unbedingt gucken, ich habe geweint in dem Film. Das ist eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der Unabhängigkeit Malis, die 1962 spielt, und ich glaube, auf den Film können wir uns alle freuen.
Jetzt haben wir aber erstmal Gloria Mundi, einen Film über soziale Kälte, in den allerdings, finde ich, doch eine Poesie kommt und eine Wärme durch Darsteller wie ihm die wunderbare Ariane Ascaride, die ja eben als Mutter versucht, als Ehefrau alles irgendwie zusammenzuhalten, kämpft wie so eine Mutter Courage, und das hat mich schon sehr beeindruckt. Deshalb war dieser Preis, glaube ich, Jörg, auch für uns alle absolut verständlich und schön, dass der Film jetzt im Kino zu sehen ist. Der neue Film mit Ariane Ascaride, Gloria Mundi aus Frankreich. Danke dir.
Gerne.
Jetzt zum Schluss dieser Sendung habe ich die Möglichkeit, endlich eine Gratulation auszusprechen. Die ganze Sache ist ja leider eben durch die bekannten Umstände etwas untergegangen, aber wir wollen es unbedingt nochmal betonen. Das Filmmuseum Potsdam hat den DEFA-Preis bekommen. Das ist eine ganz wichtige Auszeichnung, also den Preis der DEFA-Stiftung für diese hervorragende Programmarbeit. Und ich gratuliere jetzt ganz herzlich einer der beiden Direktorinnen, ist eine weibliche Doppelspitze dort. Ilka Brombach ist die eine und die andere ist Christine Hante, der ich ganz herzlich gratuliere, natürlich im Namen des gesamten Senders. Herzlichen Glückwunsch dem Film. Museum Potsdam zu dieser schönen, wichtigen Auszeichnung.
Oh, vielen Dank, lieber Knut. Wie schön, im Nachgang nochmal so eine schöne Gratulation zu bekommen. Vielen herzlichen Dank. Wir haben uns natürlich auch sehr gefreut über diese wundervolle Würdigung.
Ja, leider konnten wir eben nicht so richtig feiern, aber wichtig ist ja der Preis selber und ist die Anerkennung eurer Arbeit. Und deshalb haben wir uns auch überlegt, lass uns doch mal schauen. Sicherlich sehr, sehr schwierig jetzt in diesen Zeiten überhaupt zu planen, zu überlegen, wie wird dieses Jahr 2022 eben für das Filmmuseum in Potsdam. Aber so ein paar Dinge kann man ja schon mal abstecken und hoffen, dass sie sich dann auch so realisieren lassen. Eine Sache, glaube ich, ist ziemlich klar und ich sehe das ja auch täglich. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue von unserem Studio, sehe ich die Bauarbeiten gegenüber von der Filmuniversität entsteht. Dieser riesige Komplex für eure Sammlung und die ist ja dann endlich auch bereit umzuziehen. Das wird eine Höllenarbeit, vermute ich mal, weil es sind ja unfassbar viele Objekte, die dann umziehen werden. Erklär uns das mal.
Absolut, absolut. Also 2022 steht wirklich für das Filmmuseum vor allem im Zeichen des Umzugs unserer Sammlung. Tatsächlich werden dann wirklich über 1 Million Objekte zur Babelsberger und zur deutschen Filmgeschichte ab Mai den alten Standort in der Pappelallee verlassen und voraussichtlich bis zum Oktober dann in diesen ja tollen modernen Sammlungsneubau direkt am Medienstandort Babelsberg, also gegenüber von der Filmuni, umziehen. Und ja, das sind Kostüme, Requisiten, Schriftgut, aber auch riesige technische Geräte, Schnitttische, Schneidetische aus den 60er Jahren oder die 70mm Kamera, die eigens für den DEFA-Film Goya entwickelt wurde. Also das ist eine Herkulesaufgabe für alle Beteiligten.
Und vielleicht, um den Leuten das nochmal ganz deutlich zu machen, natürlich wird man nicht die gesamte Million besichtigen können, aber es wird so etwas sein wie auch ein Schaudepot. Das heißt also, ihr könnt dort auch Objekte zeigen, die jetzt im Filmmuseum Potsdam überhaupt keinen Platz hätten.
Genau, also es wird noch ein bisschen dauern. Das Schaudepot wird noch nicht zeitgleich mit dem Umzug, also im nächsten Jahr öffnen. Da sind wir noch in Vorbereitung. Aber es wird wirklich ein Schaudepot geben zur Filmtechnik und zur Szenografie. Und dann wird im Eingang, wird man schon im Atrium begrüßt von einem riesigen 7 Meter Kamerakran, ja, der im Film, also in der DEFA und auch im DFF, im Fernsehen der DDR zum Einsatz kam. Und dazu wird es auch interaktive Präsentationen geben, sodass die Besucher dann wirklich die Wirkungsweise dieser Geräte erfahren werden. Also das ist in Vorbereitung und da darf man sich schon darauf freuen, dass man zumindest auch mal so einen Ausschnitt der Sammlung dann direkt vor Ort besichtigen kann. Ja. Und was für uns wirklich toll ist, dass wir dann einfach auch am Medienstandort Babelsberg unser zweites Zuhause bekommen. Ja,
natürlich, aber dann lass uns jetzt reden über das, was man sehen kann im Filmmuseum Potsdam und zwar schon ewig. Ich habe das Gefühl, dass mit dem Sandmann auf Zeitreise, diese wunderschöne Sandmann-Ausstellung, im Grunde genommen schon ewig da zu sehen ist und sie wird ja zum Glück auch weiter verlängert, immer wieder bis in die Unendlichkeit hinein?
Ja, bis in die Unendlichkeit jetzt wirklich nicht. Also unsere Familienausstellung mit dem Sandmann auf Zeitreise geht nun wirklich in die letzte Runde. Sie ist ja wirklich auch so liebevoll ausgestattet und in der Pandemiezeit konnten sie einfach nicht genügend Menschen besichtigen. Aber jetzt bis zum 21.8., also bis zum Ende der Sommerferien, können Besucher nochmal auf Zeitreise gehen, im Raumschiff starten und in diesem wunderschönen Tannenmärchenwald die tollen originalen Puppen, Fahrzeuge und Sets besichtigen oder sich Kosmonautenhelme für die Rückreise basteln. Also bis Ende der Sommerferien ist sie dann wirklich noch zu sehen. Und dann kommt auch was Neues, nämlich ab 14. Oktober werden wir einen Teil der Objekte der wirklich herausragenden Sammlung zu Werner Nekes präsentieren, die wir 2020 gemeinsam mit der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Uni Köln und des Deutschen Filmmuseums Frankfurt am Main für Deutschland sichern konnten. Und großer Dank wirklich auch nochmal an die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, denn die hat den Ankauf von Objekten für unser Haus unterstützt und mit Hilfe der Landeshauptstadt Potsdam wird dann ein ganz interaktives Labor entstehen. Also muss man sich vorstellen, auch auf der Fläche, wo jetzt die Sandmann-Ausstellung steht, ein Labor anhand von Originalen, diesen tollen originalen historischen Filmgeräten werden wir zeigen und auch Repliken, geben wir einen Einblick wirklich in die Vorgeschichte des Kinos. Ja, also man wird die Funktionsweise und die Wirkung dieser historischen Objekte kennenlernen und das sind, muss man sich vorstellen, Wundertrommeln, Kinematographen, also ganz tolle, fantastische Geräte. Und im Zentrum dieser Präsentation steht aber wirklich auch das Selbermachen, also das Experimentieren in 3 Schritten, sehen, ausprobieren, selber gestalten und das wirklich auch für alle Altersgruppen, also vom Schulkind bis zum Erwachsenen.
Ich habe die Sachen ja wirklich mal gesehen, ich habe ihn mal besuchen dürfen, Werner Nekes, als er noch lebte und war so begeistert von diesen wunderschönen Objekten. Das ist so schön zu sehen, wie so die Kindheitstage des Kinos waren und dass ein Teil davon jetzt in Potsdam auch zu sehen sein wird, freut mich ganz persönlich ganz besonders. Und damit kommen wir zum Schluss natürlich noch zu dem zweiten Standbein des Filmmuseums. Auf der einen Seite ist die Sammlung, ist das museale Geschehen, auf der anderen Seite das sehr lebendige Kino. Und da muss man den Leuten immer wieder erklären, man kann da jetzt rein unter bestimmten Bedingungen.
Genau, also es gilt die 2G-Regel. Aktuell laut den neuen Bestimmungen gilt dann wahrscheinlich auch wirklich ab Montag die Maskenpflicht. Und was wir auch machen, wir besetzen wirklich nicht voll, damit die Gäste auch ein besseres, sicheres Gefühl haben. Also 2G-Regel wahrscheinlich mit Maske ab Montag. Aber man kann wieder ins Kino kommen und da steht natürlich auch einiges auf dem Programm für 2022. Uns hat sehr erfreut, dass die Berlinale wirklich stattfindet in diesem Jahr. Und im Februar wird man bei uns das Nachspiel der Berlinale Spotlights erleben können, also der Reihe Perspektive Deutsches Kino. Ja. Und dann der Monat März, da werden wir wirklich ausschließlich einmal den ganzen Monat Filme von weiblichen Regisseuren auf dem Programm haben. Und damit verbinden wir auch so eine kleine Selbstverpflichtung, das Werk von weiblichen Filmschaffenden künftig auch wirklich sichtbarer in unserem Programm zu machen. Ja. Und im Mai geht es dann weiter mit einer ganz tollen Frau. Wir werden eine umfangreiche Retrospektive mit Filmen der tollen Schauspielerin Asta Nielsen zeigen in unserem Kino. Für Asta Nielsen, der vielleicht ja wirklich erste Weltstar des Kinos, muss man sagen, fiel vor 110 Jahren am 12. Februar 1912 die erste Klappe im neu errichteten Babelsberger Filmstudio. Ja. Und das ist ja auch ein Jubiläum, was wir in diesem Jahr feiern.
Unbedingt. Und auch da sehe ich, wenn ich aus dem Fenster schaue, genau die Stelle, wo ihr Studio stand. Also mit ihr begann die Filmgeschichte hier in Babelsberg, das wollen wir nicht vergessen. Und ganz zum Schluss noch der Hinweis, weil du ja zu viel auch gesprochen hast von Schauspielerinnen, von Regisseurinnen. Ihr gedenkt ja heute, das ist wirklich ein ganz aktueller Termin, an eine ja leider verstorbene, ganz große deutsche Dokumentarfilmregisseurin, die von uns gegangen ist und natürlich auch mit dem Film von Tamara Trampe.
Ja. Genau, im November ist sie gestorben, Tamara Trampe, großartige Dokumentarfilmerin, und ihr Tod hat uns wirklich sehr schwer erschüttert. Ich habe sie in den 90er Jahren persönlich kennenlernen dürfen und mit ihr zusammengearbeitet beim Leipziger Festival für Dokumentarfilm. Ihre Themen waren ja immer auch Krieg und Gewalt und welche Spuren diese dauerhaft in Menschen hinterlassen haben. Und sie hat aber auch ganz zärtliche Dokumentarfilme produziert und hergestellt. Und heute um 17 Uhr werden wir in Anwesenheit auch von Angehörigen und Weggefährten ihrer Gedenken und zeigen ja vielleicht wirklich ihre zärtlichste Dokumentarfilmarbeit, Wiegenlieder aus dem Jahre 2010. Und dazu lade ich alle auch ganz herzlich ein.
Heute um 17 Uhr Gedenken an Tamara Trampe im Filmmuseum Potsdam. Ansonsten haben wir gehört, was für viele schöne Vorhaben ihr habt für dieses Jahr, fürs Jahr 2022. Und ich wünsche euch ganz einfach nur, dass man die alle verwirklichen kann. Vielen Dank, Christine Handke war das.
Vielen Dank, lieber Knut. Und ich wünsche mir, dass Menschen einfach wieder unbeschwert und ohne Angst ins Kino und Museen gehen können. Denn Kultur ist die Nahrung für unsere Seele. Das wissen wir. Und für ein gutes Miteinander. Alles Gute auch dir, lieber Knut.
Das waren schon wundervolle Schlussworte für diese Sendung. Wir sind jetzt auch wirklich am Ende. Um 14 Uhr machen hier Meidi Scheidemann und Andreas Ulrich weiter mit der Arena Liga Live. Heute Nachmittag mit Union und Hertha. Die Unioner spielen an der Alten Försterei gegen Hoffenheim und Hertha ist zu Gast in Wolfsburg, und auch die Bayern spielen, und zwar in Köln. Also gute Unterhaltung nun mit 4 Stunden Musik und Fußball. Machen Sie es gut. Tschüss.
Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1. Und die Tipps auch zum Anschauen auf Facebook und radio1.de.